Meine Damen, meine Herren, wer ist irritiert? Also, ist es meine Person oder ist es dieser Titel hier? Der Titel. Thomas Maurer und ich haben erfahren, dass leider Florian Frommherz mit seiner Active Directory Session krankheitshalber ausgefallen ist. Wir haben das gesehen und wir sind sehr spontan eingesprungen, dass wir diese Session hier völlig unvorbereitet halten werden. Es könnte noch eine spannende Session werden, denke ich. Diese Leute, die wegen Active Directory hier sind, habe ich vollstes Verständnis, wenn sie jetzt den Raum verlassen. Ich bin niemandem böse. Okay, wer ist hier wegen dem Virtual Machine Manager? Ah doch, dann hat die Kommunikation geklappt. He. Super. Dann sind wir gespannt auf diese Stunde, die wir zusammen verbringen werden. Mein Name ist Vici Philipp von der Firma ITnetics aus Bern. Mein Kollege Thomas Maurer, auch aus der gleichen Firma. Wir arbeiten zusammen im gleichen Thema. Wir bearbeiten zusammen die Themen Hyper-V, Virtual Machine Manager, Data Protection Manager und neu sind das die Storage Spaces, die wir bei Kunden implementieren. Diese Session hat Thomas gestern in Berlin gehalten. Wir haben die jetzt kurz und sehr spontan angepasst für den heutigen Tag, dass das Layout der Folien stimmt, etc. etc. Wir haben uns kurz eine halbe Stunde abgesprochen. Wer macht was? Seien wir gespannt. Hä? Okay.
Gut. Kurz zu der Session selber. Die Themen, die wir besprechen möchten, eigentlich, es geht um Virtual Machine Fabric Management. Mit Virtual Machine Manager kann ich eigentlich die gesamte Umgebung komplett managen und wir werden zeigen, wie das funktioniert oder wie das ausschaut, um das Ganze in Funktionen etwas zu zeigen, so eine Übersicht in dem Sinne. Damit man sieht, warum das Ganze überhaupt Sinn macht, werden wir zuerst zum Thema Cloud Computing einige Sachen sagen, wirklich nur kurz, damit man versteht, wie VMM aufgebaut ist und was das Ganze heißt. Gut, wir werden sehr demolastig sein, also wir werden ziemlich viel Demo zeigen. Wenn ich mit Kunden rede, oder ja, nicht nur Kunden, wenn ich in der IT rede, allgemein, dann fallen mir zwei Sachen auf. Kunden sagen mir oft, ich hasse zwei Dinge. Das eine ist Veränderung und das andere ist, wie Dinge im Moment sind. Das ist so mein allgemeiner Eindruck, was momentan in IT passiert. Und wenn wir von Cloud Computing reden und so weiter, ist immer noch, obwohl das mittlerweile gerade an Microsoft-Events in den letzten, weiß nicht, 3, 4, 5 Jahren wahrscheinlich mehr als genug erzählt wurde, immer noch ziemlich unklar. Gut, Gartner und Microsoft etc. Haben sich so IT-Abteilungen oder Firmen, die IT betreiben, angeschaut und haben dann 4 Arten von IT-Typen zusammengestellt. Also das erste ist so die Basic IT. Das ist so, wenn ich wirklich eigentlich, IT ist eine Kostenstelle in der Firma, ich bin eigentlich wirklich der kostet. Das ist so, ja, die vielleicht noch Windows XP haben. So. Dann gibt es Standardized IT. Das ist eigentlich, wenn ich dann schon mehr oder weniger eigentlich einer bin, der, wenn das Business etwas von mir will, dann kann ich das liefern. Es dauert mehr oder weniger eine Weile, bis ich das kann. Ich bin nicht sehr flexibel, aber ich kann es irgendwann mal dann liefern. Und dann gibt es die nächste Stufe, Business Enabler. Das heißt, wenn das Business von mir neue Anforderungen stellt an mich selber, dann kann ich darauf reagieren. Das kann zum Beispiel heißen, jetzt gerade die ganze Geschichte mit Windows 8 und mit Windows 8.1, die ganze Tablet-Geschichte. Das Business verlangt jetzt von mir eigentlich, dass ich Apps bereitstelle, die in der Regel auf irgendwelche Backend-Services zurückgreifen. Und die Apps sind ja komplett neu, das werden dann in der Regel Web-Apps sein und so weiter. Da muss ich natürlich als IT agieren können. Also ich muss darauf entsprechende Backend-Server relativ schnell zur Verfügung stellen, die ganzen Services. Und der letzte, da wo wir eigentlich alle hin möchten, gerade wenn wir von Cloud Computing reden, dann reden wir von Dynamic IT. Das ist dann, wenn ich zusammen mit dem Business, also ich als IT-Abteilung zusammen mit dem Business eigentlich schaue, wie kann ich uns weiterbringen, wie kann ich uns weiterentwickeln. Das sind so die vier Typen und wir werden dann sehen, warum das eine Rolle spielt bei Virtual Machine Manager oder warum wir da denken, dass das so wichtig ist. Gut. Wenn Leute sagen, sie möchten gerne Cloud Computing, dann gibt es da so einen Weg, wie ich das erreichen kann. Das Erste, was ich machen muss, ist hauptsächlich mal, ich muss virtualisieren. Das heißt, ich muss wirklich meine Umgebung, ich muss eine riesengroße Virtualisierungsrate haben. Und meine Frage jetzt gleich mal, wer hat hier mindestens 80% der Server virtualisiert in seinem Unternehmen? Okay, schon mal nicht schlecht. Das ist schon mal die erste Voraussetzung, dass ich Cloud Computing betreiben kann. Der nächste Punkt ist dann Resource Pooling. Capacity Management, Fabric Management, einfach das Ganze zentral managen zu können, das Ganze zu planen. Das heißt, ich bin nicht mehr der, der direkt auf irgendein Storage geht und da gewisse Ressourcen freigibt und so weiter, sondern ich kann das als Pools managen und kann die dann entsprechend weitergeben. Und der letzte Punkt, damit ich dann wirklich da bin, dann brauche ich IT Service Management, damit ich das wirklich sauber umsetzen kann. Wer hier denkt, dass er schon bei Dynamic IT im letzten Part drin ist? Gibt es schon jemand, der denkt, dass er da angekommen ist? Okay, sehr gut. Gut, wenn wir jetzt also Cloud runterbrechen und sagen, was braucht es eigentlich, dass wir eine Cloud haben, dann haben wir die folgenden Punkte. Wir müssen diese Fabric-Themen, also Compute, Storage und Networking, wir müssen poolen können. Also für uns spielt es nicht mehr eine Rolle, läuft es auf dem Storage oder auf dem. Wir haben nur noch Pools. Also wir anschauen, wir haben einen Pool voll mit Storage und wir schauen mal an, was passiert. Wir müssen dynamisch auf Kundenanforderungen reagieren können. Das heißt, wir müssen relativ schnell Server deployen können, wir müssen Server wieder löschen können und so weiter. Das ist sehr dynamisch. Auch das gilt auch für Netzwerk und so weiter. Wir brauchen einen sehr hohen Automatisierungsgrad. Wir müssen Resource-Metering haben, das heißt, wir müssen schauen, wer braucht wie viele Ressourcen. Also wir können dann ein Chargeback oder vielleicht doch lieber noch ein Showback machen, damit wir das weiter verrechnen können. Das Problem beim Chargeback ist meistens so, das fängt dann so an, ja, IT sagt, wir machen jetzt auf Chargeback und wir sagen, wir bekommen kein Geld mehr, sondern die Kunden, also die anderen Abteilungen bezahlen uns. Okay, also IT, der erste Schritt, IT bekommt kein Geld mehr. Zweiter Schritt ist dann, Kunden sagen, ja, warum sollen wir euch bezahlen? Und dann hat die IT gar kein Geld. Also das, dann lieber vielleicht ein Showback machen. Und der letzte Punkt, und der ist auch ziemlich entscheidend, warum wir eine gute Automation brauchen, ist Self-Service. Also das Ganze, wir wollen einfache Tasks auslagern, direkt an Kunden. Oder zum Beispiel, was wir auch gebaut haben, sind solche, neue Kunde kommt in die Firma, neue Mitarbeiter kommt in die Firma und User-Accounts, Exchange-Accounts und so weiter, Arbeitsplatz wird alles automatisch deployed, also nur noch das HR, das sich da einloggt und das Ganze macht, zum Beispiel. Aber wir reden jetzt hier mehr von Virtual Machines, also wir werden da ja drauf eingehen und da gibt es auch Self-Service-Portals, um meine Services oder Virtual Machines bereitzustellen. So, jetzt eher zum technischen Part. Das war so die Einleitung, jetzt die technische Geschichte.
Okay, das ist jetzt mein Part. Ich war gespannt, wie die Folie jetzt aussieht. Aber okay. Storage. iSCSI, Fiber Channel, SMB. Wer setzt bereits heute SMB ein? Fiber Channel, Storage. Für den Hypervisor, ich spreche jetzt vom Hypervisor zum Storage. Fiber Channel basiert. iSCSI. 1 Giga, 10 Giga. SMB, bereits jemand damit gespielt, auseinandergesetzt, davon gelesen, denke ich. Sehr, sehr wichtiges Thema für uns als Firma geworden, diese SMB-Anwendung von diesen Storage Spaces, die seit Windows Server 2012 hier zur Verfügung stellen. Ich gehe dann noch später auf dieses Thema ein. Dann die Netzwerke, die logischen Netzwerke, VLAN-based Netzwerke oder eben die Netzwerk-Virtualisierung. Dann der Compute Power. Hier können wir verschiedene Hypervisor managen, in diesem Fall Hyper-V, in allen Versionen, VMware ESXi und Citrix gesehen. Und dann seht ihr, diese Ressourcen, Netzwerk, Storage, Compute Power, die ganze Netzwerkgeschichte, logisch abgebildet, wird dann zusammen in einer Cloud logisch zusammengefasst. Das ist nichts anderes als ein Ressourcepool. Und dann innerhalb dieses Ressourcepools gehen wir sogenannte Tenants, auf Deutsch Mieter, gehen wir dort in diesen Clouds mit den entsprechenden Ressourcen berechtigen. Sehr schönes Zusammenspiel, danke. Und auch die VMs und Services, die dann innerhalb dieser Tenants ihre Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen. Und jetzt auf der linken Seite sind wir in der Lage, dies hier über den System Center Virtual Machine Manager komplett diese Szenarien abzudecken. Okay? Storage. Ich mache die Folie, du die Präsentation, war abgemacht.
Korrekt.
Okay, sehr gut. Dann kannst du bitte weiterfahren.
Ja,
ne. Eingehen möchten. Ich denke, ich klicke hier schnell selber, dass es logisch daherkommt. Also, wir sind in der Lage, vom Virtual Machine Manager aus, sind wir in der Lage, verschiedene Storage-Typen zu administrieren. Immer in Projekten merken wir, dass mit dem Virtualisieren greifen wir ein bisschen in die Storage-Welt ein, wir greifen ein bisschen in die Netzwerkwelt ein, wir greifen ein bisschen hier ein, auf den Business-Layers, wir greifen überall irgendwie rein. Und mit dem VMM sind diese Schnittstellen definiert. Und hier seht ihr jetzt eine Anbindung eines SANs, das man über einen sogenannten SMIS-Provider, der vom jeweiligen Storage-Hersteller zur Verfügung gestellt wird, direkt auf das Storage zugreifen können. Das heißt, wir können Loons erstellen, vergrößern, verkleinern, löschen, wie wir wollen. Und auch sehr, sehr wichtig, klassifizieren. Gehen wir noch später darauf ein. Dann könnt ihr Third-Party-NAS-Devices, da sprechen wir von NetApp, wir sprechen von EMC, die hier über SMB 3.0 angebunden und auch verwaltet werden können. Und die Paradedisziplin, der sogenannte Scale-Out-File-Server, kurz abgekürzt SOFS, der ebenfalls vom VMM aus verwaltet werden kann. Soll ich kurz auf diese Technologie eingehen? Walter Pitroff hat momentan eine Parallelsession zu diesen JBots. JBots, was sind das? Das heißt, einfach Disks. Dumme, viele, schnelle Disks. Diese Disks werden in Enclosures zur Verfügung gestellt, werden via SOS-Bus an zwei Windows Server 2012 R2 angebunden und dann wird hier ein sogenannter Scale-Out-File-Server zur Verfügung gestellt. Das ist nichts anderes als ein UNC-Pfad, der zum Hypervisor, also zum Hyper-V-Server, präsentiert wird. Das sind dann mehrere solche UNC-Pfade, solche Shares, die dem Server, dem Hypervisor zur Verfügung gestellt werden. Hochredundant, ausfallsicher und auf Berndeutsch gesagt, verdammt performant. Wirklich. Wir sind gerade bei einem Kunden, das einzusetzen. Das geht produktiv. Und ich habe hier auf diesen JBots auf 8 SSD schreibend, 16 SSD lesend, habe ich 8 Kiloblöcke mit 450.000 IOPS runtergebracht. Also diese Zahl, die Mischa heute Morgen präsentiert hat, oder Walter, die kam von uns. Okay.
Gut.
Könnt ihr ein kleines Bild machen? Frage. Sehr gut. Die JBots. Data on Storage. .com.
Es gibt eine Windows Server Catalog List mit allen zertifizierten Storages und das ist momentan einer der mehr oder weniger einzigen, die zertifiziert sind für 2012 R2.
Vor allem wichtig R2. Genau. Gut. Aber wir sind hier am Rum irgendwas machen. Wenn Sie Fragen haben, kein Problem nach der Session. Okay? Und hier seht ihr dann noch kurz die Klassifizierung, was sehr, sehr wichtig ist, welcher Mann vom VMM aus dann entsprechend auch konfigurieren und überwachen etc. kann.
Genau. Also hier eine riesen Liste mit Herstellern, die wir integrieren können. Wir haben jetzt gesehen, wir haben die drei Sachen gesehen, die drei möglichen Storage-Typen mehr oder weniger, die wir eigentlich mit VMM managen können. VMM kann damit alles umgehen und der Virtualisierungsadministrator, und das ist das Wichtige, wir können das direkt machen. Und ich denke, wir zeigen das kurz in einer Demo.
Hat es Storage-Leute hier? Würdet ihr das lieben, wenn wir das machen können? Wir haben immer sehr, sehr emotionale Diskussionen über dieses Thema.
Gut, also für die, die ihn nicht kennen, das ist der Virtual Machine Manager Konsole. Was hier ganz wichtig ist, ich habe hier meine 3, 4 oder 5 Punkte, die eigentlich das Ganze abdecken. Wir reden hier von VMs und Services, wir reden hier von Fabric, da haben wir die ganze physikalische Verwaltung wie Storage, Network, Hyper-V-Hosts, ES6-Hosts und so weiter. Wir haben Library, darin legen wir Templates und so weiter ab. Also das ist so relativ die Unterteilung. Wo wir jetzt drauf gehen, natürlich im Storage-Bereich, befinden wir uns hier in der Fabric, im Fabric-Konstrukt. Und wenn ich hier mal nachschaue, dann sehe ich hier schon, wie das Ganze ausschauen kann. Ich kann dann in meinem Lab kann ich sagen Add Resource und ich kann dann ein Storage Device hinzufügen und kann dann entsprechend den Typ auswählen. Also ich kann dann da, wie gesagt, das ist relativ neu jetzt, Windows Server, also File Server einbinden, oder ich kann entsprechende SAN Appliances, SAN Storage anbinden, also sei das NetApp, EMC, HP. Mittlerweile hat praktisch jedes SAN diesen SMIS Provider, mit dem ich es ansteuern kann. Ich habe jetzt hier schon mal zwei Arrays hinzugefügt. Ich habe zum einen einen iSCSI Storage angebracht und ich kann jetzt hingehen und hier zum Beispiel einfach sagen Create New Logical Unit, also Create New LAN, und kann hingehen und sagen zum Beispiel LAN 06 mal die Größe angeben und kann dann sagen okay, und im Hintergrund wird jetzt dieses LAN auf dem Storage erstellt. Das gleiche natürlich jetzt noch viel cooler, und das werden wir in Zukunft mehr sehen. Ich habe hier diesen File-Server-Cluster oder einen File-Server eingebunden, wo ich entsprechende Shares erstellen kann. Wichtig, da geht es jetzt nicht um File-Server oder so, die ich für irgendwas nutze, sondern da geht es wirklich nur um File-Server als Storage für virtuelle Maschinen. Was ich hier machen kann, ist eigentlich relativ simpel. Ich kann sagen Create Share, gebe den File-Server an, kann sagen Create VMs, oder den Namen des File-Shares, und kann eine Klassifikation machen. In der Schweiz, wie gesagt, haben wir ja nur Gold-Storage, von dem her ist das relativ einfach. Der Witz kam irgendwie in Deutschland besser an. Aber, ja. Ich kann dann diesen Share kreieren und in dem Moment wird im Hintergrund direkt auf dem Storage, auf dem File-Server dieser Share erstellt und ist soweit bereit. Nun, wer sich damit schon auseinandergesetzt hat, das Einzige, was ich jetzt noch machen müsste, die entsprechenden Hyper-V-Hosts berechtigen. Und natürlich kann ich das auch direkt von dieser Konsole aus machen. Ich gehe dann da auf meine Hyper-V-Server, da hier meinen Cluster-Server zum Beispiel, gehe da auf diesen Server und sage, habe dann die Properties von diesem Hyper-V-Server und kann ihm unter Storage sagen, ich hätte gern hier einen neuen File-Server hinzugefügt, kann dann den hinzufügen, sage diesen File-Share hinzufügen und sage okay. Und in der Regel sollte er jetzt hinzufügen und die Konfiguration soweit machen. Also ich habe das komplette Storage-Management habe ich eigentlich im Virtual Machine Manager drin. Das ist eigentlich so die Idee, was ich da machen kann. Relativ einfach, oder? Wenn ich da nur so ein paar Klicks machen muss. Ich bin bei Kunden unterwegs im Enterprise-Umfeld. Wenn da die Virtualization-Admins sagen, ja, wir brauchen mehr Storage, dann gehen die zum Storage-Team und je nach Kunde, dann dauert es mal 2 Wochen, bis die das entsprechende LUN und so bereitstellen. Ja, und so kann ich doch relativ schnell auf die Anforderungen reagieren.
Was auch noch ein großer Vorteil ist, ist hier die Klassifizierung. Also ich kann die verschiedenen Loons, einen SAS oder einen SATA-Tier, kann ich entsprechend nach Gold, Silber klassifizieren. Und beim Deployment vom virtuellen Server kann ich dann automatisch auslesen oder automatisch zuweisen lassen, auf welchen Tier dass dieser Server deployed wird. Und dann ist er automatisch entweder auf dem SAS, SATA oder sogar SSD-Tier.
Gut. Soweit zum Storage. Jetzt kommt der nächste Fabric-Part, und das ist Networking. Das ganze Network-Management. Und wenn wir das mal anschauen, warum ist Netzwerkmanagement so wichtig für uns? Also es ist zum einen, dass unsere Data-Centers vielleicht so ausschauen, mit professioneller Beleuchtung natürlich, und nicht irgendwie so. Das sind so die Punkte. Warum machen wir das Ganze? Gut, wer Virtual Machine Manager in der Version 2012 gekannt hat, der weiß, ich habe da relativ zum ersten Mal richtiges, also oder einigermaßen richtiges Netzwerkmanagement machen können. Es gab damals diese drei Punkte, die man verwalten konnte: Logical Networks, Network Sites und IP Pools. Logical Networks sind eigentlich nichts anderes als die Netzwerke, die ich vom Netzwerkadmin geliefert bekomme, diese einfach erfasst bei mir. Also ich sage, wenn ich WLAN so und so mit diesem Subnet habe, dann wird das einfach bei mir erfasst im VMM. Ich mache mir eine Liste mit all diesen Networks, damit ich diese steuern kann. Bei Network Sites geht es einfach darum, dass ich sagen kann, wo sind diese Netzwerke verfügbar. Dieses WLAN ist vielleicht nur an dem Standort verfügbar, dieses WLAN nur an einem anderen Standort. Und dann haben wir noch IP-Pools. Damit der Virtual Machine Manager auch die IP-Adressen direkt selber managen kann, haben wir dafür IP-Pools eigentlich drin, wo ich einfach einen Pool angebe, IP-Adresse-Range von da bis da ist ein Pool, du kannst diese verwalten. Das waren so die drei Optionen eigentlich, die wir hatten in Virtual Machine Manager 2012. Mit SP1 bzw. R2 kamen dann neue Sachen hinzu. Ich hatte dann VM-Networks, ich hatte dann Port-Profiles und Logical Switches. Und die meisten Sachen folgten eigentlich darauf, weil Hyper-V 2012 und Hyper-V 2012 R2 bringen neue Funktionen, seien die Security-Funktionen, wie ich beispielsweise DHCP Guard oder Performance-Sachen, die ich auf den virtuellen Maschinen konfigurieren konnte, und Netzwerk-Virtualisierung. Ein Riesenthema. Schauen wir uns gleich mal an, was das heißt. Netzwerkvirtualisierung. Ich versuche da nicht groß einzugehen, weil es ist keine Netzwerkvirtualisierungssession, aber ich möchte nur kurz sagen, um was es eigentlich geht. Und wenn ich mit Leuten rede, da ist irgendwie ein Riesenchaos, was das eigentlich heißt. Schlussendlich mit physikalischen Servern oder mit VMs machen wir dasselbe. Wir virtualisieren die Server. Jetzt, was wir neu machen, ist einfach, wir virtualisieren auf dem gleichen physikalischen Netz, das wir besitzen, das Netzwerk. Eigentlich nichts anderes. Das ist die Idee dahinter, so wird es gemacht, da gibt es dann verschiedene Technologien, aber das ist schlussendlich die Idee dahinter, die dahinter steckt. Und damit wir dies managementmäßig gut abbilden können, wie gesagt, wer VMM kennt in Version 2012, der wusste, wir haben dann ein Logical Network, also so ein physikalisches Network genommen und haben das direkt an eine VM verbunden. Das war so die Geschichte in 2012. Jetzt mit dieser Netzwerkvirtualisierung können wir das so nicht mehr machen, denn wir haben da, wie gesagt, diesen zweiten Layer drin. Und das nennt sich VM Network. Wer jetzt migriert hat von 2012 auf 2012 SP1, der hat festgestellt, dass automatisch für jedes Logical Network wurde ein VM Network erstellt, das genau den gleichen Namen hat und verknüpft war. 1:1, das ist die einfachste Stufe. Der Grund dafür ist eigentlich das hier. Ich kann nun, wie gesagt, mit der Netzwerkvirtualisierung mehrere VM Networks oder mehrere Netzwerke auf demselben physikalischen Netzwerk laufen lassen. Das ist eigentlich so die Idee.
Wer kann hier noch folgen?
Ja. Ja, ist ja nicht so. Jetzt, gut, wie gesagt, Netzwerkvirtualisierung ist ein Thema. Es geht einfach darum, wie wir das abbilden. Schlussendlich werdet ihr jetzt neu zwei Felder haben, VM-Networks und Logical Networks. Und ich bin immer so, ich versuche immer den Grund mitzugeben, warum das so ist. Also wenn ich keine Netzwerkvirtualisierung mache, habe ich das trotzdem drin. Gut, das eine, Netzwerkvirtualisierung, habe ich angesprochen. Das ist die Geschichte mit den VM-Networks zum Beispiel. Und dann gibt es diese Policies, diese Offload-Funktionalitäten, die in Hyper-V gekommen sind, oder NIC-Teaming. Diese werden abgebildet in sogenannten Port-Profiles. Und da gibt es zwei Typen, da gibt es die Host-Port-Profiles und die VM-Port-Profiles. Und die VM-Port-Profiles sind einfach, wie die virtuelle Netzwerkkarte konfiguriert ist bei der VM. Welche Offloading-Features sind aktiviert, welche Bandbreiten sind reserviert und so weiter. Ich kann das natürlich bei jeder VM von Hand machen, aber VMM ist ja da, dass ich eben, wie gesagt, tausende von VMs verwalten kann und nicht nur 12 oder so. Und dementsprechend helfen mir natürlich solche Profile. Das Host-Profile auf der anderen Seite geht zum Beispiel daran, dass ich den Switch oder den Host, den Hyper-V-Host entsprechend konfigurieren kann, zum Beispiel welchen Teaming-Mode oder so sollte ich nutzen und so weiter. Das so zu diesen zwei Themen. Und dann, während der Session war, What's New in Windows Server 2012 R2, glaube ich, war die Session, ging es darum, wegen der ganzen Thematik, wegen den virtualisierten Netzen in 2012, wie gesagt, brauchten wir Dritthersteller, um aus diesen virtuellen Netzwerken rauszukommen. Mit 2012 R2 hat Microsoft einen Gateway released, den wir einfach, das ist eigentlich nichts anderes als eine virtuelle Maschine, die hat verschiedene Netzwerkkarten und ist somit verfügbar. Und diesen Gateway können wir auch mit VMM deployen. Also wir gehen in VMM, das ist ein Service-Template, wir gehen hin und deployen das Ganze mit VMM. Gut. Jetzt kommen wir zu beiden meinen Lieblingsthemen.
Du wolltest das noch kurz, die Posterpedia zeigen?
Korrekt. Genau. Also, was wir kurz noch zeigen möchten, ist VMM und Networking. Mal schauen. Das ist eine App, Posterpedia, könnt ihr runterladen. Microsoft macht in letzter Zeit sehr viele Poster, wo sie Sachen erklären. Und das ist jetzt die Virtual Machine Manager App in dem Sinne, die das Netzwerkkonfiguration anbildet. Und wenn man das Ganze anschaut, dann haben wir hier einen Step-by-Step-Guide, wie man das Ganze deployt. Also relativ wenig Punkte hier, bis man dann mal irgendwo das Ganze deployed hat. Nein, das wäre so das Deployment, das man erstmal einrichten etc. wird da genau beschrieben. Die App kann man sehr empfehlen, noch kurz zurück. Da gibt es auch für Hyper-V und so weiter solche Dinge. Wunderbar. Ist hoffentlich das hier. Gut, kurz zu dieser App. Das nächste, IP-Adress-Management. Wer in diesem Raum setzt schon ein professionelles IP-Adress-Management-Tool ein? Excel. Außer Excel. Okay. Nicht sehr viele, okay. IP-Adress-Management, wer sich das Ganze schon mal angeschaut hat, in Windows Server 2012 kam das neu dazu. Ist wirklich eine super Sache. Ich persönlich als Virtualisierungsadmin, mich hat es noch nicht ganz so betroffen. Wir können das eigentlich anbinden, IP-Adress-Management an unsere Active Directory, DNS-Server, DHCP-Server und bekommen alle IP-Adressen, die diese Geräte managen. Was jetzt aber neu ist, und hier wird es interessant, gerade für Cloud-Anbieter, wir können VMM anbinden an IP-Adress-Management. Und ich habe vorhin gesagt, VMM kennt eigentlich alle IP-Adressen. Also ich erfasse da die Logical Networks, erkennt die virtualisierten Networks. Und was VMM auch kann, ist, er kann in abgeschottete Netze, in die ich eigentlich gar nicht reinkomme, kann er das natürlich rausholen. Das heißt, VMM hat Zugriff auf den Hyper-V-Host, der Hyper-V-Host hat Zugriff in die virtuelle Maschine durch diese Hyper-V-Treiber und kann die IP-Adresse auslesen. Das ist so, wie das funktioniert. Und somit bekomme ich natürlich alle IP-Adressen von virtuellen Servern zusammen. Also die jetzt gesagt haben, wir haben über 80% von allen Servern virtualisiert. Ihr habt eigentlich dann schon alle IP-Adressen, also mit über 80% aller IP-Adressen eigentlich inventarisiert. Gut. Kommen wir kurz zur Network-Demo. Wir haben auch da kurz, ich möchte einfach zwei kleine Sachen zeigen. Zum diesen Step-by-Step-Guide kurz etwas zu entschärfen. Also das Ganze ist, was ich hier gemacht habe, ich habe hier auch in diesem Fabric-Tab, habe ich die ganze Network-Geschichte, ich habe da die Port-Profiles, die ich erwähnt habe und so weiter. Und hier die Logical Networks, wie ich gesagt habe, die physikalische Umgebung. Das heißt aber nicht, also physikalisch, dann rede ich auch von VLANs. Aber einfach die Umgebung, die ich eigentlich vom Netz habe. Das wird so abgebildet. Und das wirklich, ich erfasse das mal einmal und so weiter. Wenn ich denn hingehe und so ein virtualisiertes Netzwerk haben möchte, dann ist das ein VM-Network. Und jetzt erstelle ich mir so ein VM-Network. Jetzt bin ich zum Beispiel hier, TechDays 2013. Also das ist jetzt der Kunde, der heißt zum Beispiel TechDays, ich möchte für den ein neues Netz erstellen. Oh, das war falsch. Hier kurz, auf welchem Logical Network, auf welchem physikalischen Netzwerk möchte ich gern dieses virtuelle Netzwerk erstellen. Also ich brauche immer ein physikalisches Netz, brauche ich irgendwie, ist noch nicht ganz wireless. Aber ich kann dann hier weitergehen und kann dann sagen, ja, ich möchte hier gern Netzwerkvirtualisierung nutzen, okay. Gehe dann hin, für die Netzwerkvirtualisierung muss ich ein Subnet erfassen, das ist mein Servernetzwerk. mache hier mein Subnet. Wunderbar. Gehe dann hin. Wenn ich ein Gateway in meiner Umgebung hätte, könnte ich jetzt sagen, welchen Gateway genutzt werden würde, damit er aus diesem Netzwerk rauskommt und so weiter. Ich könnte da VPN-Geschichten einrichten und so weiter. Und dann erstelle ich dieses Netz. Das Netz wird deployed und VMM geht jetzt auf alle Hyper-V-Hosts und konfiguriert mir dieses virtuelle Netzwerk. Also die ganze Netzwerk-Virtualisierungsgeschichte im Betrieb, doch eine relativ einfache Sache. Gut, das ist mal das eine. Das andere, was ich zeigen möchte, ist, wie ihr jetzt nun all diese IP-Adress-Geschichten in euch das IP-Adress-Management reinbekommen könnt. Und da habe ich die unter Network Services, habe ich diesen IPAM-Server hinzugefügt. Das ist eigentlich nichts anderes als ein Step-by-Step-Wizard. IPMI-Server, Credentials, Next, Next, Finish. Und das kann ich mir anschauen, kurz, was jetzt das passiert. Zu diesem Zeitpunkt, ab dann, wird das Ganze konfiguriert. Und wenn ich hier so einen IPMI-Server habe, dann sehe ich hier diesen Virtualized IP-Address-Space. Und ich sehe jetzt hier all meine virtuellen Netzwerke oder all meine Logical Networks und all meine virtuellen Netzwerke da drin erfasst. Ich sehe dann auch Dinge wie zum Beispiel, wie viele IP-Adressen sind vergeben und wie viele IP-Adressen sind noch frei in diesen Netzen und so weiter. Also sehr, sehr hilfreich, wirklich eine super Sache, gerade für Cloud-Anbieter entsprechend relativ wichtig. Vor allem, was ich noch sagen möchte zum Ganzen, IP-Adress-Management, wir haben momentan Projekte bei Cloud-Anbietern, also so Hosting-Providern, und wenn die wirklich in dieses Dynamic IT kommen möchten, und das heißt relativ dynamisch Server deployen möchten, neue Kunden deployen möchten, dann könnte es sein, dass heute ein Server deployed wird oder ein Netzwerk und morgen ist es schon wieder weg. Und in diesem Moment, dann bin ich einfach mit Excel oder jedem manuellen IP-Adress-Management-Tool, kann ich das gar nicht mehr abbilden. Und deshalb lohnt es sich, mal ein Investment in IPMI zu machen. Oder? Gibst du mir schon recht?
Ja.
Gut.
Das ist jetzt noch, die Clouds sind dein Part?
Nein.
Ich mache die von. Okay. Gut, seien wir gespannt, was kommt. Service Template. Sehr gut. Walter Bitroff hat unsere Session als eine 300er Session angekündigt. Wir machen wirklich einen Überflug hier über den Virtual Machine Manager. Wir gehen nicht tief in jedes Thema rein. Jetzt hier völlig etwas anderes. Jetzt haben wir von Storage gesprochen, wir haben von Netzwerk gesprochen, wir virtualisieren das Netzwerk. Und jetzt spreche ich von VM-Templates und VM-Templates, die wir dann zusammen in Service-Templates zusammenfassen. Was ist, kurz gesagt, Sinn und Zweck eines Service-Templates? Beispiel, ich möchte eine sogenannte Drei-Tier-Applikation, Service zur Verfügung stellen. Das ist ein Webserver. Das ist irgendwie ein sehr intelligenter Applikationsserver und noch ein intelligenter SQL-Server. Und wenn ich das mit VM-Templates deployen will, abbilden will, dann deploye ich dreimal einen virtuellen Server. Einer ist ein Webserver, der andere ist ein Standardserver, der andere ist ein Datacenter-Failover-Cluster-Server. Mache ich dreimal, installiere die intelligente Applikation, aktiviere die Rollen auf dem Webserver, installiere SQL auf dem SQL-Server. Sehr viele Tätigkeiten. Jetzt, wenn ich das einmal machen muss, mein Gott, dann mache ich das mal, oder? Schön und nett. Aber wenn ich das 50 Mal machen muss, weil ich das als Produkt, ich bin ein Provider, dem Kunden so zur Verfügung stellen will, dann bin ich sehr, sehr daran interessiert, das auch automatisiert machen zu können. Und hier kommen jetzt die Service-Templates zum Tragen. Also nicht nur hier, aber das ist jetzt von mir aus gesehen ein schönes Beispiel. Ah ja, okay. Was hier jetzt geschieht, ein Service-Template ist nichts anderes als eine Zusammenfassung von mehreren VM-Templates. Und diesen VM-Templates kann ich dann Rollen, Features, Applikationen oder den SQL-Server automatisiert installieren lassen. Somit kann ich, wenn ich das zusammen gebaut habe, ich zeige das dann kurz in der Demo, wenn ich das gebaut habe, kann ich das automatisiert deployen. Also wirklich mit rechte Maustaste, Deploy Template. Und dann installiert er mir diese drei Server mit den Rollen und so weiter und so fort. Das hat dann den Vorteil, wenn ich jetzt eine hohe Last habe auf dem Webteil, kann ich auf den Webtier gehen. Habe ich das? Das ist hier, genau, auf diesen Webtier gehen, kann dort rechte Maustaste machen und sagen Scale Out. Scale Out bedeutet, er weiß, welches VM-Template mit welchen Rollen auf diesem Webtier installiert sind und deployt mir eine gleiche Maschine, genau gleich konfiguriert, logischerweise mit einem anderen Namen und logischerweise mit einer anderen IP-Adresse, aber deployt mir diesen Server automatisch in diesen Tier rein. Wenn ich jetzt vor diesem Webtier einen Load Balancer habe, der mir diesen Web-Traffic verteilt auf die bestehenden Systeme, dann habe ich, um die Last abzufangen, kurz eine neue VM. Wenn das wieder aus Performancegründen nicht mehr geraucht wird, kann ich auf diese VM diese wieder löschen. Das ist Sinn und Zweck dieser Service-Templates.
Gut. Ich denke, es wird einfach, wenn wir dann eine Demo zeigen. Zum Ganzen. Ja, jetzt ohne da jemanden zu nahe zu treten. Gut, wunderbar. Nochmal gehen wir zurück. Wir verlassen jetzt eigentlich das Ganze, die ganze Fabric-Management-Geschichte haben wir jetzt eigentlich hinter uns. Wie gesagt, wir haben das NetStorage, Network, Hyper-V oder Konkurrenzprodukte, können wir da drin managen. Wir haben eigentlich das Ganze, die ganze Hardware-Fabric-Management-Geschichte schon mal abgelegt. Die nächste Stufe ist, wie gesagt, VMs, Clouds und Pools etc. Und da gehen wir eigentlich in diesen Container rüber. Und was wir hier haben, ich habe von diesen Resource Pools oder Clouds, haben wir schon einen Slide gezeigt, das ist das, wo ich das zusammenfasse. Und ich mache jetzt einfach mal so eine Cloud oder so einen Resource Pool. Das ist eigentlich nichts anderes, als jetzt zum Beispiel eine Dev-Ressourcen zusammenzufassen, also alle Ressourcen, die irgendwie von einem Dev für meine Entwicklungsumgebung gebraucht werden. Jetzt kann ich hier sagen, ich sehe da mal meine Hosts. Ich gehe jetzt hier meine Cluster-Hosts hier hinzufügen. Wer hier gesehen hat, ich kann hier auch gleich VMware Resource Pools hinzufügen. Ich sage dann in dieser Cloud, welche Netzwerke sind verfügbar. Ich sage jetzt mal hier, dieses Logical Network, also dieses physikalische Netzwerk darf genutzt werden in dieser Cloud. Ich könnte dann zum Beispiel noch Load Balancer hinzufügen, wenn ich den Kunden das bereitstellen möchte. Ich kann dann sogenannte diese Port-Klassifikation und diese Port-Profiles, die ich erwähnt habe, wie gesagt, QoS-Management, Security-Stuff, könnte ich eigentlich da hinzufügen. Ich mache jetzt hier mal Low und Medium beispielsweise, also alle Dev-Maschinen zum Beispiel können entweder nur das Low-Bandwidth oder Medium-Bandwidth-Management-Tool Klassifikation haben. Gut, und dann kann ich hier wieder sagen, welches Storage ist in dieser Cloud, also alles das, was ich hinten dran maskiert habe, egal ob jetzt das iSCSI Storage war oder SMB Storage, das kann ich hier eigentlich abbilden und kann sagen, in dieser Cloud darf ich all mein iSCSI Gold oder mein SMB Gold hier verwalten. Ich kann dann Ressourcen hinzufügen, welche Templates und so weiter, machen wir jetzt nicht. Und kann dann die Kapazität einschränken. Ich kann dann zum Beispiel sagen, in dieser Cloud dürfen wir Maximum halt irgendwie 48 GB RAM verwenden und so weiter. Also ich kann da die Einschränkungen machen und kann sagen, auf dieser Hardware, die du nutzt, darfst du Maximum so und so viel verwenden. Ich kann dann auch hingehen und sagen, zum Beispiel, während diese Cloud deployed, kommt immer auf Hyper-V oder immer auf ES6, je nachdem, was ich da möchte. Wie gesagt, das Ganze ist Multi-Hypervisor-Management. Gut. Ich habe dann diese Cloud erstellt, also diese Resource-Pool gemacht. Ich habe jetzt eigentlich, was ich nichts anderes, was ich gemacht habe, ist die physikalischen Ressourcen zusammengefasst. All die physikalischen Ressourcen, Storage, Network, Compute, habe ich mal zusammengefasst und das in eine logische Konfiguration gebracht. Was ich jetzt machen möchte, ich möchte gewisse Kunden zum Beispiel da deployen und da gibt es so in VMM, gibt es die Setting User Roles. Das Problem ist, in vielen Umgebungen, wo ihr Hyper-V zum Beispiel im Einsatz habt, gibt es einen Administrator, der hat Zugriff auf alle VMs und so weiter. Jetzt, ich kann da nichts Selektives machen mit Hyper-V alleine. Das heißt, es ist wirklich einfach, der Hyper-V-Administrator ist, der hat einfach Zugriff auf alles, was Hyper-V ist. Mit VMM kann ich das etwas schöner unterteilen. Ich kann dann zum Beispiel hier hingehen, Customer 05, kann dann hingehen und ich habe dann verschiedene Möglichkeiten, ihm verschiedene User-Rollen zu geben. Da gibt es zum Beispiel den Fabric Administrator. Das ist so eigentlich ein abgespeckter Full-Admin. Da kann zum Beispiel sagen, du kannst nur die Hyper-V-Server an diesem Standort zum Beispiel verwalten. Außenstellen oder so, sehr praktisch und so weiter. Dann gibt es den Read-Only-Administrator, relativ klar, was das ist. Und dann, was ich jetzt in meinem Beispiel mache, ist so einen genannten Tenant-Administrator, so einen Kunden-User in dem Sinne. Und ich kann dann Möglichkeiten, habe dann diese Rolle und kann dann da Active Directory-User oder Gruppen hinzufügen und kann dann sagen, wer hier wirklich Access haben darf. Das mache ich immer einfach weiter. Ich sage dann dem Benutzer nicht, welchen Hyper-V-Host er benutzen darf oder so, sondern ich sage ihm, welche Cloud oder welchen Resource-Pool darf er verwalten. Ich nehme jetzt hier meine Dev-Cloud, gehe dann hin und ich sehe schon hier, jetzt habe ich wieder die Möglichkeit, den Kunden selber nochmal einzuschränken. Also ich kann sagen, von diesen Dev-Ressourcen darf der Kunde vielleicht nur noch weniger nutzen oder so etwas. Kurz, ich kann das für den Kunden selber, also für die gesamte Gruppe, die da drin ist, oder für jeden User, der da drin ist, separat einschränken. Ich kann ihm dann hier sagen, welche Netzwerke er wieder haben darf. Hier geht es dann um die VM-Networks, die er haben darf. Also sind eine Liste mit allen VM-Networks, die auf diesem Logical Network laufen. Sagen wir da jetzt zum Beispiel, du darfst dieses TechDays-Network darfst du verwalten. Geh weiter, könnt ihm hier auch nochmal sagen, welche Templates und so weiter darfst du nutzen. Und hier kommt dann der interessante Screen, wo ich ihm dann gewisse Rechte geben kann. Also für all die Ressourcen, die er hat, könnte ich ihm dann zum Beispiel sagen, du darfst VMs nur starten oder stoppen, je nachdem, wie es gerade passt. Du darfst zum Beispiel keine löschen und so weiter. Je nachdem, was da Sinn macht. Ich gehe dann weiter und würde dann den Benutzer erstellen. Das ist so das Ganze, was hier ist. Was auch noch cool ist, wenn wir von Automation reden, und das wollte ich einfach mal, so ein Wizard durchgeklickt ist, ihr habt im Virtual Machine Manager immer wieder diese View Script Buttons. Und zwar, alles was ihr im Virtual Machine Manager drin macht, ist eigentlich schlussendlich PowerShell. Alles was ihr macht, ist PowerShell. Und jetzt, wenn ihr natürlich Automationen bauen möchtet, dann könnt ihr den View Script Button nutzen und dann hat er euch einfach generiert euch den PowerShell Code, um genau das zu erreichen. Also wenn ich jetzt 100 User anlegen muss oder 100 dieser Kunden, könnte ich das via PowerShell relativ schnell lösen. Also ich muss nicht mal genau wissen, was das macht. Ich passe mir einfach die Werte an, die ich für richtig halte und dann stimmt das. Gut. Das Ganze zu diesen Cloud- und Tenant-Management-Geschichten. Ich würde sonst gern wieder dir das Wort übergeben.
Genau. Was ich noch kurz zeige, sind jetzt diese Service-Templates, die ich vorhin theoretisch versucht habe zu erklären. Wie ich bereits gesagt habe, ist das nichts anderes als schlussendlich eine Zusammenfassung von verschiedenen Konfigurationen.
Jetzt VM-Templates?
VM-Templates, genau. Und ein VM-Template besteht aus einem Hardware-Profil, besteht aus einem OS-Profil, aus einem Guest-OS-Profil, kann, muss aber nicht aus einem Applikationsprofil bestehen und so weiter und so fort. Ein Hardware-Profil, ich denke, das ist sehr selbstsprechend, heißt nichts anderes als die Zusammenfassung, wie viele Prozessoren, wie viel Memory, an welches Netzwerk er angebunden ist und so weiter und so fort. Dann haben wir ein GuestOS-Profil, das ist bereits ein bisschen spannender. Hier haben wir hinterlegt, welches Betriebssystem es ist. Wie wird der Server, wenn er deployed wird, schlussendlich dann heißen? Hier mit einem Stern ist das ein wilder Name. Wie ist der lokale Admin definiert, das Passwort und so weiter und so fort, Produkte-Key, Zeitzone und so weiter und so fort. Und hier, die es noch nie gesehen haben, kann ich in der VM anschließend Rollen installieren oder Features installieren. Hier Vorsicht. Wir sind uns gewohnt, wenn wir hier klicken, dann macht es Ratsch und alles, was es braucht, nimmt er automatisch dazu, hier nicht. Also dann müsst ihr mühsam rausfinden, welche Feature, also welche Haken wird benötigt und dieses hier schön abbilden, ob das schön ist oder nicht. Domain-Joint oder nicht. Und hier könnt ihr noch Answer-File hinterlegen, das sind die unattended XML, die ihr aus dem OS-Deployment kennt. Okay, das zusammen. Oder das nehmen wir zusammen In einem VM-Template, Entschuldigung, haben wir wieder diese Hardware-Konfiguration, die ihr bereits vorhin gesehen habt, diese OS-Konfiguration und wenn es braucht, eine Applikationskonfiguration. Hier sind wir in der Lage, einen SQL-Server automatisiert zu deployen. Das ist das Beispiel, was ich vorhin genannt habe. Und jetzt, normalerweise gehen wir ja hin, rechte Maustaste und dann Deploy VM. Dann passiert das automatisch und ich habe eine schöne VM, wie ich diese will. Nicht ein Riesenvorteil, diese ganze Geschichte. Was wir machen, auch wenn das nur eine einzelne VM ist, wir bauen immer Service Templates. Und diese Service Templates, es dauert ein wenig, bis der Designer geöffnet ist, diese Service Templates ist das, wie es im Printscreen vorhin gezeigt wurde, nichts anderes als die VM-Templates hier auf der rechten Seite mit Drag and Drop rüber und dann ist die Konfiguration für dieses Template abgeschlossen. Was wir jetzt hier gemacht haben, wir haben für dieses Template als Beispiel ein Server-App-V-Paket gemacht, also nicht ein App-V, das ihr kennt von Windows 8, Windows 8.1, sondern ein Server-App-V-Paket.
Kurze Frage, wer kennt App-V? In diesem Raum. Also auch für Clients. Okay, super. Willst du kurz sagen, was da trotzdem geht, für die, die es nicht kennen?
Nein. Okay. Gut. Willst du?
Ja, ich kann es versuchen. Also grundsätzlich geht es darum, bei App, wie geht es darum, Applikationen vom OS oder anderen Applikationen zu trennen. Also ganz einfaches Beispiel. Ich habe zwei Applikationen, die überschreiben beide dieselbe DLL oder benutzen dieselben Registry Keys und ich kann die nicht gleichzeitig installieren. Das ist so vor allem beim Client das Problem oder einer der Gründe, warum man beim Client App V einsetzt. Und dann kann ich da so einen Bobble machen, nenne ich das mal. Das ist die Applikation wie so paketiert in einen eigenen Bobble und die lebt dann eigentlich da drin. Das heißt, ich kann dann trotzdem, die hat dann ihre eigene DLLs drin sozusagen und kann dann trotzdem die Side by Side laufen lassen. Der andere große Vorteil ist, wir sind nicht unbedingt nicht ganz auf das Betriebssystem angewiesen. Also wir machen da wie einen zusätzlichen Layer. Wir haben ja schon mal das Betriebssystem von der Hardware gelöst mit Server-Virtualisierung. Jetzt, was wir noch machen, ist, wir lösen die Applikation vom Betriebssystem mit Application-Virtualisierung. Und da habe ich eigentlich in meinem Betriebssystem auch diese Applikationen, sind einfach solche so App-V-Packages, die ich dann eigentlich ziemlich beliebig austauschen kann.
Also sprich, ich habe eine virtuelle Applikation, welche auf einem virtuellen Server läuft, der einen virtuellen Netzwerk hängt. Okay, und irgendwie funktioniert es. Okay, wie ihr seht, wir haben hier jetzt als Beispiel FileZilla in der Version 0.9.39. Und das ist ganz eine normale Applikation, das ist sicher nicht jetzt das beste Beispiel, aber das ist eine Applikation, welche in diesem Bubble, das Thomas vorhin beschrieben hat, läuft. Das ist ein Agent auf diesem System installiert und diese Applikation läuft dann isoliert vor sich hin. Ist mal schön, nett und gut, oder? Was bringt mir jetzt aber die ganze Geschichte? Wenn ich jetzt ein Update dieser Applikation mache, also sprich, ich mache ein neues Server-App-V-Paket in der Version 41, jetzt unser Beispiel, dann kann ich dieses Paket auf einem Referenzsystem erstellen, dieses Paket in die Library vom Virtual Machine Manager importieren und dann diesem Template eine neue Version geben und dieses Template dann erneut wieder deployen. Und das haben wir hier vorbereitet. Wie ihr seht, haben wir jetzt nicht mehr den Release 39, welcher hier produktiv, ich möchte das hier zeigen, produktiv am Laufen ist, sondern wir haben hier jetzt die Version 41. Also ich habe jetzt vom gleichen Service habe ich jetzt eine neue Version. Nicht mehr 39, sondern 41. Und was ich jetzt machen kann, ich gehe jetzt auf den Service.
Das ist jetzt auch noch interessant. Jetzt haben wir die VM-View gehabt, wo wir alle virtuellen Maschinen gesehen haben. Was wir jetzt machen können, ist, wir können auf Service umschalten. Ja, muss vielleicht den richtigen Host. Genau. So, okay. Und was wir dann sehen, ist eine Service View. Also wir sehen den Service und alle virtuellen Maschinen, die da drunter sind, unter demselben Service. Jetzt in dem Fall ist das ein relativ einfaches Beispiel. Der Service hat nur eine VM. Aber wenn wir das Beispiel nehmen vom Webshop, den wir vorhin gesehen haben, dann würden wir da drunten den entsprechenden SQL, den entsprechenden Webserver und so weiter sehen. Was natürlich bei der Administration auch noch einen gewissen Vorteil hat, damit ich weiß, diese drei Server gehören zum Beispiel zusammen.
Okay. Was ich dann habe, ist dieser Set Template Button. Und jetzt kann ich Replace the Current Template, kann browsen und jetzt sehe ich das Template, Service Template 41. Okay. Wähle das aus. Jetzt geht er schauen, welche Änderungen würden hier vorgenommen werden, wenn ich Settings mitgeben möchte. Und hier ein wichtiger Button. Ich kann hier sagen, Apply Updates to Existing oder Deploy New Virtual Machines. Das bedeutet jetzt, wenn ich mehrere Webserver habe, die hinter einem Load Balancer stehen, und ich sage in der Upgrade-Domain, Minimum 5 dieser Webserver müssen laufen, damit die Last getragen werden kann, dann lässt er mir immer 5 Server online am Laufen und im Hintergrund löscht er die virtuellen Server und deployt neue. Löscht einen, deployt neue. Und so kann ich das Update fahren. Oder in unserem Fall, Apply Updates to Existing, das OS wird so belassen, aber er kopiert mir nur das neue Server App V-Paket auf den Server. Jetzt kommen dann noch einige Warnungen, ja, das ist gefährlich und pass auf.
Er hilft mir eigentlich, sag mir jetzt, du hast nur einen Server und genau. Wenn dieser Server, wenn ich da die Applikation austausche, dann ist der für in der Zeit, in der ich die Applikation austausche, nicht verfügbar. Das also ist sehr hilfreiche Warnung.
Nicht ja, aber ist immer gefährlich. Und dieser Upgrade-Domain-Level, den wir hier natürlich nicht erfüllen werden. Okay, next und finish. Jetzt kreiert er wie einen Job. Hoffentlich, genau, hier. Und was er jetzt macht, er löscht das Server-App-V-Paket.
Zeigt die Applikation gleich, dann sehen wir, wie das
ganz funktioniert. Ruhig, ganz ruhig. Hm. Sie ist noch am Laufen, Thomas.
Ja, dann.
Ja, er löscht mir jetzt dieses Paket, also er schließt die Applikation, löscht das Paket, kopiert das neue hin und dann kann ich es in der Version 41 gleich wieder starten. Das dauert jetzt seine Zeit.
Ja, also bei meiner Umgebung dauert das etwas schneller.
Okay, ihr seht, der Job ist noch am Laufen, die Applikation wurde geschlossen, ich habe hier nichts gemacht, das ist fast ein bisschen Magic. Und jetzt deployt er die neuen Libraries auf diesen Server. Das dauert jetzt einen Moment und jetzt ist er wieder mit Warnungen fertig, aber er hat es gemacht. Und wie wir jetzt sehen, werden wir jetzt die Version 41 hier, nicht mehr die 39, am Laufen haben. Ich erwarte immer ein kurzes Raunen hier, aber okay. Ja, wir haben Probleme jetzt, Entschuldigung.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt ein Problem.
Wir müssen wieder zurück, dann gehe ich hier hin, Set Template, alte Version, zack, wir sind auf der alten Version. Super, oder?
Danke, ja. Danke. Einer hat's begriffen. Okay.
Emotionen in diesem Raum.
Nein, also man muss sich das jetzt vorstellen, mit einem Server ist ja das mal witzig, aber man nimmt jetzt an, man hat 100 Server mit der gleichen Applikation, dann fängt es dann schon mal an, interessant zu werden. Was du vielleicht noch zeigen kannst, wenn du kurz zu diesen ganzen Service-Templates, wenn du kurz auf C-Temp oder C-Install gehst, dann hast du da diesen WM, den Web, das unterste File. Öffnen. Das ist dieser Web-Plattform-Installer. Und den brauchen wir für immer mehr und mehr. Wer schon mit, gerade im Entwicklungsbereich auch gespielt hat und so weiter, hilft das. Was wir da haben ist, wenn du ganz rechts auf Service Models gehst, wie gesagt, hier kann ich gewisse Sachen deployen. Und was jetzt speziell interessant ist für uns IT-Leute, gibt es diese Service Models. Und ich habe hier eine Liste mit Service-Templates, die ich eigentlich schon vordefiniert von Microsoft erhalte. Das heißt, das Ganze, was wir hier zusammengeklickt haben mit irgendwelchen Service-Templates, kann ich machen. Ich kann aber auch schon gewisse vorgefertigte Templates nehmen von Microsoft. Wir sehen hier zum Beispiel Domain-Controller 2008 R2 Service-Template. Ich sehe zum Beispiel auch, was auch sehr interessant ist, hier oben habe ich SharePoint 2013. Ich kann da auch gleich beispielsweise SQL-Geschichten etc. erledigen. Ich bekomme eigentlich die Vorlage, wie das Ganze aussehen muss, muss dann einfach meine virtuellen Disks dranhängen, das importieren und die Sache ist erledigt, mehr oder weniger.
Wer wird morgen noch VM-Templates deployen? Niemand mehr. Nur noch Service-Templates. Hä? Vergesst es einfach mit Generation 2 VMs. Hä?
Gut. Das war die Demo zu den ganzen Service-Geschichten. Wir haben jetzt eigentlich, wir kommen jetzt eigentlich zum nächsten Layer. Mhm. Hier nochmal kurz, warum Services?
Das ist mein Part. Warum Services? Ich mache es kurz. Wenn ich nur ein VM-Template, nur in Anführungszeichen ein VM-Template deploye, verbaue ich mir die Möglichkeit, Rollen, Features zu installieren auf den virtuellen Server via SCVMM. Ich verbaue mir die Möglichkeit, möglicherweise einen Scale-Out zu machen. Ich verbaue mir die Möglichkeit, Server-API-basierte Pakete zu verteilen. Also wir bauen immer bei Kunden, auch wenn es nur eine VM ist, immer Service-Templates.
Gut, wie gesagt, die ganze Geschichte mit der Ansicht, dass ich alle VMs zusammengefasst habe, welche zum Service gehören, Scale-Out und so weiter. Gut, wir haben jetzt eigentlich die Layers, wenn wir es anschauen, sind wir schon ziemlich weit. Wir haben das ganze Fabric-Management, wir haben jetzt die ganze VM-Geschichte, wir haben die ganzen Cloud-Resource-Pools etc. Und jetzt müssen wir das irgendwie auch noch dem Kunden schlussendlich zur Verfügung stellen. Also wir haben jetzt die ganzen Automatismen und alles bereitgestellt. Jetzt gibt es da gewisse Möglichkeiten von Microsoft, da gibt es zwei im Moment. Das erste ist System Center App Controller, das ist eigentlich nichts anderes als ein Webportal für Virtual Machine Manager. Das ist das eine. Und was App Controller auch kann, es ist nicht nur so, dass ich einfach ein Self-Service-Portal habe für einen VMM-Server, ich kann da drin mehrere VMM-Server anbinden, ich kann Windows Azure anbinden. Und ich kann zum Beispiel Dritthersteller-Hoster anbinden. Der Vorteil hier, ich habe dann eine Konsole, sehe alle meine virtuellen Maschinen, egal ob die bei Windows Azure oder bei mir im Datacenter laufen. Ich habe eine zentrale View und kann entsprechend auch VMs zum Beispiel von mir zu Windows Azure bewegen. Das zweite, was momentan kommt, oder was jetzt stark im Kommen ist mit R2, ist Windows Azure Pack. Wer hier im Raum hat schon mal mit Windows Azure gespielt? Also Windows Azure, wirklich die Plattform, Windows Azure in der Cloud, Microsoft's Cloud. Okay. Es sind immer erstaunlicherweise sehr wenig Leute. Jedes Mal, wenn ich frage, Microsoft ist das momentan wirklich am Pushen, also schaut euch das unbedingt an. Was das ist eigentlich, viele Hoster haben gesagt, wir möchten eigentlich das Gleiche anbieten. Oder auch Firmen haben gesagt, wir möchten eigentlich wie ein Portal wie Windows Azure, wo wir unseren Kunden, sei dies interne oder externe Kunden, anbieten können. Und da kommt Windows Azure Pack ins Spiel. Windows Azure Pack ist eigentlich nichts anderes, also ich kann mein eigenes Windows Azure bauen. Ich brauche als Basis Windows Server Hyper-V, 2012 R2. Dann auf dieser Fabric habe ich dann System Center 2012 R2. Und dann habe ich dieses Windows Azure Pack Framework, welches mir eigentlich dann die ganze Automatismus schafft rund um System Center. Und kurz zum Zeigen, wie das aussieht, einfach noch kurz eine Demo, wie das ausschauen kann. Das ist jetzt Windows Azure Pack. Hier gibt es zwei Portale. Das eine ist, wenn ich es anschaue, das Kundenportal. Also so sieht es aus, wenn der Kunde oder der interne Kunde, also der Mitarbeiter, darauf zugreift. Oder ich habe hier dieses Admin-Portal und diesem Admin-Portal, wer mit Windows Azure gearbeitet hat, sieht, dass das relativ gleich ausschaut. Ich kann dann da zum Beispiel auch Websites anbieten, also ich kann nicht nur sagen, ich möchte gerne VMs anbieten für die Kunden, ich könnte auch Websites anbieten. Ich kann SQL-Server anbieten, also Databases. Der Kunde kann relativ schnell sagen, ich hätte gerne eine neue Database. Was ich hier drin auch habe, ist eine Möglichkeit zum Automatisieren. Wo ich zum Beispiel PowerShell Runbooks hinterlegen kann. Und jetzt zum Beispiel, wenn der Kunde dann hingeht und entsprechend alles hat, kann er sich bei diesem Portal einloggen und bekommt dann die Kundenview. Das dauert kurz eine Weile, bis er da alles angemeldet hat. Und kann dann darin eigentlich seine Services, die er gekauft hat, verwalten. Das kann jetzt in dem Falle, habe ich einfach virtuelle Maschinen oder virtuelle Netzwerke. Schaut einen Moment, so das alles zeigt. Genau, ihr seht, der Kunde seine virtuellen Maschinen, die er deployed hat, er seit seine virtuellen Netzwerke, die er erstellt hat. Also ich könnte jetzt hier hingehen als Kunde, sagen, create mir ein neues virtuelles Netzwerk und kann dann das, was ich vorhin im Virtual Machine Manager gezeigt habe, kann der Kunde gleich direkt machen. Dann geht er hin, geht in den Virtual Machine Manager, erstellt dieses Netzwerk und die Sache ist mehr oder weniger erledigt. Das gleiche gilt auch für einen Server. Ich kann hier hingehen, kann sagen, ich hätte gerne eine neue virtuelle Maschine, sagt beispielsweise hier von Library. Und dann habe ich hier, das ist eigentlich nicht anders als ein VM-Template, welches momentan in der Library drin ist, bei Virtual Machine Manager, kann dies anwählen, kann dann sagen, New, kurz ein Passwort, was Sinn macht. Produktschlüssel brauche ich hier nicht. Ich könnte dann, wie gesagt, eines meiner Netzwerke, die virtuellen Netzwerke, die ich erstellt habe, connecten, kann dann sagen Deployment und in dem Moment wird dieser Job kreiert und wenn wir jetzt schauen, was im Hintergrund passiert, ist nichts anderes, das dauert noch einen kurzen Moment, wahrscheinlich bin ich etwas zu schnell, wird hier ein Job generiert, da ist er, oder noch nicht, genau hier ist er. Und die VM wird jetzt eigentlich im Hintergrund deployed in Virtual Machine Manager und so weiter. Gut.
Wir haben die Zeit erreicht. Die Stunde ist um. Wenn ihr noch Fragen habt, ja, es war auch die letzte Folie, super. Wenn ihr noch Fragen habt, wir sind noch eine kurze Zeit hier. Kommt zu uns, kein Problem. Und bei der Bewertung bitte beachtet, es war spontan. Vielen Dank.